Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es.
Ich bin heute in Freiburg, einer meiner totalen Lieblingsorte. Meine Frau kommt aus Freiburg, das heißt, ich bin wirklich öfters hier, fühle mich hier sauwohl, Studentenstadt, man merkt es einfach. Und auch was das Umland angeht, natürlich immer gutes Essen und gutes Trinken hier in Freiburg, das ist super toll. Und dann ist der Ort heute natürlich der Hammer, ausgebauter Güterbahnhof. Ihr könnt euch das vorstellen, so riesengroße Güterhallen. Und da stehen Container drin und diesen Containern sind Büros, also lauter Startups hier. Ich weiß nicht, ob Vitel, bei denen bin ich jetzt heute, da führen wir das Gespräch, ob Vitel noch ein Startup ist, weiß ich nicht ganz genau, aber hier ist die Atmosphäre einfach immer geil. Ich bin Jürgen Linzenmeier, schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Hallo Nico, Nico Thurer von Vitel, Geschäftsführer.
Hi.
Hi.
Ja, ich finde es total auch schön, hier zu sein. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich kann, was du gesagt hast, bis hierhin nur unterstützen. Ich habe in vielen schönen Städten schon gewohnt, Münster und Marburg und Lund in Schweden. Tatsächlich ist Freiburg der Ort, der es mir auch angetan hat, vor allem durch die Umgebung außenrum und ja, mittlerweile eben auch Vitel, weil das der Ort ist, wo wir gegründet haben.
Ja. Also wir sprechen heute darüber, ob Mobilfunktelefon oder Mobiltelefonieren, so ist es eigentlich richtig gesagt, ob das überhaupt nachhaltig sein kann, weil das ist schon eine Frage. Wir sprechen darüber, warum ein Unternehmen sein Unternehmen eigentlich überhaupt nicht verkaufen will und da auch gewisse Reglementarien, sage ich mal, aufgestellt hat, dass das nicht geht. Das ist sehr außergewöhnlich. Und wir sprechen auch kurz mal ein bisschen über Lützerath. War mir auch wichtig, da mal drüber zu sprechen, weil ihr euch da schon ein bisschen besonders engagiert habt. Aber jetzt so ein bisschen Einstiegsfrage. Nico, was treibt dich bei Vitel persönlich an? Was begeistert dich? Oder auch, was hast du vorher gemacht? Also ein bisschen zu deiner Lebensgeschichte.
Ich bin Physiker eigentlich. Ich habe Physik studiert. Ich habe im Bereich Physik promoviert auch. Bin im Bereich Solarenergie bin ich unterwegs gewesen. Hier in Freiburg ist Europas größtes Solarforschungsinstitut. Ich habe promoviert über Hocheffizienz-Silizium-Solarzellen. Komme also da wirklich aus einer Nachhaltigkeitswelt. Und irgendwann habe ich mir aber die Frage gestellt, Forschungsarbeit ist ja schön und gut. Wenn man es jetzt verkürzt darstellt, wir haben günstige Solarenergie, wir haben günstige Windenergie, warum machen wir davon nicht viel mehr? Ne? Also um die Energiewende in Deutschland voranzubringen, könnte man davon eigentlich viel mehr und viel schneller machen. Und wie kommen wir da hin? Ne? Also es ist immer das eine ist, man kann sich über was beschweren, einen Missstand kennzeichnen, das ist wichtig, aber die Frage ist ja dann schon, wie kommen wir da hin? Und da habe ich Leute zusammengetrommelt damals mit der Frage, sind wir an den Orten, wo wir uns gerade befinden, eigentlich da, wo wir den größten Hebel in der Hand haben. Und einige haben damals gesagt, wir machen gute Sachen schon, aber wir hätten auch gerne einen größeren Hebel. Und wir haben uns so ein bisschen auf den Slogan damals verständigt oder auf die eine der Kernmotivationen, wir wollen Menschen mit dem Thema Nachhaltigkeit erreichen. Also nicht in die Politik gehen direkt, sondern sagen, wir wollen Menschen erreichen, weil das macht was mit Gesellschaft und dann am Ende auch mit Politik und Rahmenbedingungen. Und so versuchen wir mit dieser Klimawende einen positiven Schubs zu geben. Und es gibt ja eine ganze Menge Dienstleistungen und Produkte, die es inkonsequent nachhaltig gibt. Also die GLS-Bank, die das Banking an der Stelle wirklich verändert hat, oder Posteo, den Mailanbieter, Bio-Supermärkte, all das gibt es. Im Bereich Mobilfunk gibt es Fairphone und Shiftphone, die in Deutschland da ja wirklich auf der Hardware-Seite führend unterwegs sind. Aber einen Mobilfunkanbieter, wo man sagen kann, der ist in einer ähnlichen Kategorie unterwegs, also der ist zum Beispiel mindestens mal klimaneutral, konsequent, das gab es nicht und das gibt es auch weiterhin außerhalb von Vitel nicht. Und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, so einen Mobilfunkanbieter zu gründen und damit Menschen zu erreichen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist wirklich wichtig zu verstehen, schon von Anfang an. Wir machen nicht Nachhaltigkeit, weil wir Mobilfunk machen wollen, sondern Mobilfunk ist bei uns der Weg, die Nachhaltigkeit nach außen zu tragen.
Ja, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Das ist total spannend, Physik. Ich habe Chemie studiert. Irgendwie scheinen wir dann Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Ja, total spannend. Ihr habt 2020 gegründet. Ihr seid zu dritt. Alma, Andreas und du, Nico.
Ja.
Ein bisschen hast du was erzählt, wie ihr denn auf die Idee gekommen seid, ja, mobil telefonieren und Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Aber wie kann tatsächlich mobil telefonieren nachhaltig sein? Also ich verstehe das bei Bio-Lebensmitteln logischerweise, das ist das Einfachste. Bei Textil, ja, Baumwolle, Bio-Baumwolle, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber mobiles Telefon, telefonieren, was steckt da dahinter? Was macht ihr nachhaltig? Am Schluss braucht ihr ein Kabel irgendwo im Boden, ne?
Ja, Kabel, Sendemastinfrastruktur, ja, genau, Server, Rechenzentren und so weiter, ne? Das ist das, was dahinter steht. Das ist aber auch, das machen sich die meisten Leute erst im zweiten Gedanken klar, ne? Auf jeder Messe, auf der wir sind und sagen, hey, wir machen Mobilfunk nachhaltig, gucken uns die Leute an, manche lachen einfach los, weil sie den Gedanken so noch nicht hatten. Also, ne, diese Verknüpfung ist nicht präsent. Wenn man YouTube guckt mittlerweile oder Videos streamt, da kriegen viele Leute mittlerweile die Verbindung sehr schnell hin zwischen, okay, da ist eine digitale Dienstleistung und offensichtlich braucht die Energie. Und am Ende ist es beim Mobilfunk nichts anderes. Ne? Das ist eine digitale Dienstleistung, da laufen Server, Rechenzentren, über die diese ganzen Daten laufen und am Ende müssen die auch von der einen Person zur anderen oder von einem Unternehmen zum anderen. Und da hat man eben die Funkinfrastruktur und auch die muss gebaut werden und betrieben werden. Also die größten Emissionen im Mobilfunk passieren durch den Netzbetrieb. Tatsächlich mehr als jetzt über das Laden zu Hause in der Steckdose. Das hat man selber in der Hand. Da kann man ja auch Ökostrom benutzen oder als Unternehmen auch Ökostrom benutzen. Für den Mobilfunkbetrieb der Netzinfrastruktur, da sind eben die drei großen verantwortlich. Telekom, Vodafone und Telefonica in Deutschland.
Seid ihr an die angedockt in irgendeiner Form?
Ja, alle. Also all die Marken, die man so kennt in Deutschland, und da gibt es über 100 von, nutzen die drei großen Netze, also haben in irgendeiner Form eine vertragliche Vereinbarung mit einem der großen Netzbetreiber. Und das macht jetzt auch keinen Sinn. Also, ne, auch aus ökologisch nachhaltigen Gesichtspunkten einfach ein viertes Netz da irgendwie hinzustellen. Finanziell sind wir natürlich auch nicht in der Lage dazu, aber das macht auch ökologisch keinen Sinn. Nee, das, was wir an der Stelle machen, um sagen zu können, und das seit Anbeginn, also seit 2020, wir sind konsequent klimaneutral, sogar klimapositiv, ist, dass man das ganz gut quantifizieren kann. Wie ist denn der ökologische Fußabdruck oder wie ist der Energieverbrauch von Mobilfunknutzung? Was braucht denn dieser Netzbetrieb und natürlich unser eigener Betrieb und so weiter? Das rechnen wir alles aus. Ist auch gar nicht so wahnsinnig komplex. Kann man zum Beispiel in unserer Gemeinwohlbilanz auch nachlesen, wie wir das gemacht haben und welche Faktoren da dazukommen. Und dann gleichen wir das auf der einen Seite aus. Also wir machen zwei Sachen. Auf der einen Seite machen wir eine Kompensation des Ganzen, um den Begriff klimaneutral auch verwenden zu können. Kompensation ist ja gerade ein bisschen im Verruf, ne, was Bäume, Pflanzen und so weiter angeht. In der Diskussion kennen wir uns ganz gut aus. Wir haben das von Anfang an deswegen anders gemacht. Kompensieren über Pflanzenkohle. Saucoole Methode. Vielleicht mal informieren und bei Google einfach eingeben. Führt jetzt ein bisschen weiter, aber es ist auf jeden Fall, sind das Emissionen, die schon gebunden sind, also nicht irgendwie die Hoffnung in Bäume, die hoffentlich 50 Jahre lang leben. So, ne?
Also ein Schwerpunkt ist Klimaneutralität, aber sicher ein anderer Schwerpunkt in Bezug auf Nachhaltigkeit ist der Umgang mit den Mitarbeitern oder der Umgang mit Kunden. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt.
Total. Also, ne, auch der Begriff Nachhaltigkeit, den fassen wir viel weiter. Einen Punkt in dem Klimaschutzbereich noch, der mir wichtig ist, weil wir daher auch kommen. Ne, jetzt habe ich gesagt, ich bin Physiker, komme aus dem Bereich erneuerbare Energien. Um die Energiewende in Deutschland voranzutreiben, das, was wir brauchen, ist, dass wir Anlagen in Deutschland bauen. Tatsächlich sorgen wir für die Installation von Solaranlagen, die mehr Ökostrom produzieren, als dieser ganze Netzbetrieb für alle Leute, die mit uns telefonieren benötigt. Ne? Also das heißt, wir schieben faktisch tatsächlich Grünstrom ins Netz, machen den Strommix in Deutschland grüner. Und das ist eigentlich die viel wichtigere Klimawirkung als jetzt der Bereich der Kompensation.
Ja. Okay, Frage 2. Du hast das gerade eben so nebenbei schon mal gesagt. Vitel macht Mobilfunk, das muss ich jetzt ablesen, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen und nicht Nachhaltigkeit, um Mobilfunk zu verkaufen. Ändert das den Blickwinkel aus deiner Sichtweise bei Unternehmen?
Das ändert den Blickwinkel total. Das immer, wenn wir gefragt werden, was setzt euch denn auch ab von der Konkurrenz, dann ist das der Kernsatz, wo wir merken, das wirkt sich auf so viele Entscheidungen aus. Ne? Also so banale wie bewegen wir uns bei Geschäftsreisen von einem Ort zum anderen, aber auch mit welcher Konsequenz gehen wir voran. Ne? Oder so ein Thema wie Lützerath später oder wie unser Engagement. Alma, eine der Mitgründerinnen, engagiert sich im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und ist da im Vorstand und ist mittlerweile vom Bundeswirtschaftsministerium im Mittelstandsbeirat und versucht dort Gesetzgebung oder ich sage jetzt mal Lobbyarbeit für die positive Sache, für die nachhaltige Sache zu machen. Das ist nicht klassischer Mobilfunk. Ne? Wenn wir hart vertriebsgetrieben und profitmaximiert wären, dann würden wir all das nicht machen. So ist es aber nicht. Ne? Wir versuchen an den Stellen und den Möglichkeiten, die sich uns bieten, diese Welt in Richtung Nachhaltigkeit zu schubsen. Und genau, da gibt es eben ganz viele Orte, die sich als Unternehmen bieten. Deswegen haben wir auch diesen Unternehmensansatz gewählt, um voranzutreiben.
Ich gehe mal jetzt auf Konflikt.
Gerne.
Ich finde es gar nicht schlimm, wenn ein Unternehmen sich nachhaltig positioniert, um sein Produkt oder seine Dienstleistung besser zu verkaufen, um in einer Branche Leuchtturmcharakter zu bekommen. Also das tatsächlich predige ich das auch oftmals in meiner Beratung oder in Erstgesprächen, weil das ein unfassbarer Wettbewerbsvorteil im Augenblick ist. Das heißt, ich bin eigentlich oder ich finde, ein Unternehmen muss die oder Unternehmer, Unternehmerin muss die Entscheidung treffen, nachhaltig zu werden und dann wird sich seine Haltung ändern. Also ich muss nicht diese nachhaltige Haltung haben, im schlimmsten Fall eine dogmatische, sondern ich treffe als Unternehmer, als Unternehmen die Entscheidung, ich werde jetzt nachhaltig und dann ändert sich die Haltung. Ja. Also ich habe das genauso gemacht und plötzlich habe ich die Tagesschau oder Talkshows die habe ich anders gehört und anders gesehen und plötzlich hat sich bei mir was verändert, also im Nachgang. Ja. Das heißt, ich finde, es schließt sich beides nicht aus.
Nee, gar nicht. Das ist der entscheidende Punkt, ist tatsächlich die Haltung an der Stelle. Und in dem Moment, in dem man einmal für sich entschieden hat, ich will enkeltauglich wirtschaften oder gemeinwohlorientiert wirtschaften oder konsequent nachhaltig sein, in dem Moment verändert sich die ganze Art, wie man ein Unternehmen betreibt, welche Möglichkeiten man wahrnimmt, welche Dinge man vielleicht auch ausschließt für sich in unternehmerischem Handeln. Ist es genau diese Haltung, die der Startpunkt ist? Und deswegen finde ich aber auch, passt dieser Satz so gut. Ne? Wir machen Mobilfunk, weil wir Nachhaltigkeit wollen. Die Haltung ist eine nachhaltige und von der starten wir aus.
Okay. Frage 3. Ihr seid ein Startup in einer Branche, die Haifischbecken ist, glaube ich, schon das richtige Wort, würde ich fast sagen. Wie finanziert ihr euch oder wie habt ihr euch finanziert oder laufen immer noch Finanzierungsrunden? Ich meine, da braucht man ja richtig Kohle, um so ein Ding auf den Markt zu bringen oder nicht?
Richtig, also das braucht schon Geld. Ne? Wir sind jetzt ein Team von 22 Leuten, die müssen auch irgendwie bezahlt werden, ganz klar. Wir sind im Wesentlichen crowdfinanziert tatsächlich und verstehen uns auch als Community-Produkt. Wir funktionieren sicher anders als der ein oder andere Mobilfunkanbieter mit riesigen Marketingbudgets. Das ist nicht der Weg, den wir fahren, sondern wir wollen vor allem erstmal ein richtig gutes Produkt schaffen, was konsequent nachhaltig unterwegs ist, aber eben auch nicht nur das, sondern was tatsächlich guten Service bietet. Ne? So ein Beispiel, wir haben das Service-Team komplett hier vor Ort. Das heißt, wenn jemand hier anruft, dann hat man nach 10, 15, vielleicht mal 20 Sekunden auch eine Person am Telefon, die tatsächlich Ahnung hat und einem weiterhilft. Und das dann wiederum ist ein Punkt, von dem Leute weitererzählen. Und man kann sich nicht vorstellen, wie viel Geld überhaupt in der Industrie, aber auch insbesondere im Mobilfunk ausgegeben wird, dafür, dass Werbung gemacht wird. Ne? Also Marketingbudgets sind unfassbar hoch. Das ist, natürlich geben wir da auch für Geld aus, aber das ist schon mal eine ganze Ecke weniger. Ne? Und da merkt man schon, an so einer Stelle funktionieren wir ganz anders. Wir sind ein Community-Produkt.
Das heißt, Nachhaltigkeit als Positionierung spart Marketinggelder.
Total klar, natürlich. Also in dem Moment, ich will jetzt mal erstmal sagen, allgemein, in dem Moment, wo man ein wirklich gutes Produkt hat, was am Ende überzeugt, ne, dann kann man sich ein Stück weit auch darauf verlassen, dass Leute davon weitererzählen. Jetzt würde ich sagen, wir sind ein Mobilfunkanbieter, mit dem man sich identifizieren kann, wie mit kaum einem anderen Mobilfunkanbieter auf dem Markt. Wer redet denn über seinen Mobilfunkanbieter gerne? So, ne? Entweder wenn ich ein super günstiges Angebot gehabt, so, oder wenn ich vielleicht boah, ich habe das dickste 5G, ne, und hier ist super schnell die Daten, dann rede ich mit meinem Mobilfunker. Aber wann mache ich das sonst? Ich glaube tatsächlich, dass wir mit Retail da etwas schaffen, dass Menschen anfangen, über ihren Mobilfunkanbieter zu reden, weil sie sich denken, puh, endlich ist da ein Mobilfunkanbieter, der in den Werten, die dieser Anbieter vertritt, mit mir übereinstimmt. Also wir erleben ganz häufig eine Erleichterung auch, dass Leute oder Unternehmen auch, die versuchen ja ihren Unternehmensalltag auf nachhaltig umzustellen, so, ne, kommen an der Stelle nicht weiter. Und endlich ist da der Anbieter, den sie finden, der konsequent dem folgt, wo man selber denkt, ja, das ist gut und richtig. So, ne? Und dann fangen solche Unternehmen auch an zu erzählen, weil sie sagen, hey, das ist auch cool. So unternehmen Partnerschaften.
Also ab einem gewissen Punkt sind Optimierungen für Unternehmen sehr schwer. Also es ist wirklich ein großer Teil meiner Beratung, dass ich ja nicht irgendeinen Ist-Zustand mache, sondern wirklich in konsequente eine Optimierungsphase gehe und sage, was machen wir denn die nächsten 6, 12, 18 Monate? Das findet ja am Markt nicht so wirklich statt und man stößt da an Grenzen tatsächlich. Ja.
Das glaube ich sofort. An der Stelle auch, da sind wir auch ganz offen und transparent. Wenn man den Unternehmens-CO2-Fußabdruck optimieren will, dann ist Mobilfunk nicht der Punkt, mit dem man anfängt in der Regel, ne? Sondern dann kann man über Flächen reden oder Produktion oder was auch immer. So, ne? Der Mobilfunk gilt auch fürs Privatleben, ist jetzt nicht der CO2-intensivste Punkt. Auf der anderen Seite ist der Wechsel auch sehr einfach. So, ne? Wir bieten hochqualitativen Mobilfunk, genau wie es die anderen Unternehmen auch machen. Wir sind im D-Netz unterwegs, man kann sehr einfach zu uns wechseln und dann ist der Punkt auch abgehakt. Dann kann man einfach sagen, in CO2-Fußabdruck bringt es mir vielleicht nicht viel, in Sachen Service bringt es einem in der Regel sehr viel und es ist schnell gemacht.
Also an der Stelle einfach Retail Freiburg googeln oder retail.de.
Retail.de,
mit Doppel-L. Dann könnt ihr da ganz locker wechseln. Frage 4. Ja. Das haben wir vorhin auch schon mal so ein bisschen angedeutet. So der ganze Bereich Bio-Lebensmittel, da ist jetzt, sag ich jetzt mal, ein nachhaltiges Produkt schon ein bisschen weiter verbreitet. Ob da alle Firmen nachhaltig sind, ist nochmal was ganz anderes. Oder CO2-Fußabdruck in Verbindung mit Mobilität ist ein großes Thema. Aber bei diesen digitalen Dienstleistungen, also auch hin zu Laptops, Tablets, Smartphones, fängt so langsam ein bisschen an, dass es Firmen gibt, die so dieses Refurbed konsequent machen. Aber eigentlich ist es noch nicht so richtig weit verbreitet. Wie sieht da die Zukunft aus? Nachhaltiger Elektronik, also von Tablet über Fernseher bis hin zu? Schwierige Frage.
Also ich habe ja vorhin immer mal so das Stichwort, wir sind der rundum gute Anbieter genannt. Deswegen arbeite auch ich auf einem refurbed Laptop und tatsächlich unsere IT an allen Stellen, wo das irgendwie gut ging, haben wir auf von vornherein auf refurbed gemacht. Es gibt damit auch Schwierigkeiten. So, da will ich auch ganz offen sprechen. Ich hoffe dennoch, dass die Zukunft der IT und Hardware an der Stelle auf mindestens mal lange Lebensdauern geht, ne, sodass sich der Ressourcenverbrauch, den man an der Stelle halt benötigt, dass der sich lohnt. Und sich dann Konzepte wie sie jetzt von Fairphone und Shiftphone kennen, ne, die damit ja in den Markt reingehen, immer weiter durchsetzen. Cradle to Cradle ist da auch ein Stichwort. Ne? Also dass tatsächlich in der Produktgestaltung darauf geachtet werden kann, dass die verwendeten Materialien in die Materialkreisläufe, die dann hoffentlich entstehen, zurückkommen und nicht irgendwo nur auf der Müllkippe landen und gegebenenfalls der Umwelt noch weiteren Schaden zufügen.
Es gibt da teilweise, ich habe mich da die letzten 6 Monate ein bisschen schlau gemacht, auch weil ich glaube, der übernächste Podcast von dem Thema handelt Refurbed. Da gibt es schon ganz schön große, also umsatzmäßig große Unternehmen, die da ein Riesenrad drehen auf Basis wirklich Nachhaltigkeit, finde ich.
Auf jeden Fall.
Das ist ja auch super. In kürzester Zeit auch. Also Hammer. Ja. Okay, Frage 5. Ihr seid gemeinwohl zertifiziert, du hast es vorhin schon mal angesprochen. Ich denke mal, viele unserer Zuhörer wissen jetzt, was jetzt die Gemeinwohlzertifizierung ist. Es gab schon einen Podcast mit Christian Felber. Ich selber bin Gemeinwohlberater, hängt es aber nicht so raus. Aber ich denke, ihr wisst ein bisschen grob Bescheid, um was es da geht. Wenn nicht, dann ruft einfach mich an, dann erkläre ich es euch. Aber ihr seid gemeinwohlzertifiziert, da werden 20 Aspekte betrachtet. Ich finde, Stand heute ist, was den Fragenkatalog angeht, eine der besten Zertifizierungen, weil er wirklich auch die emotionalen Fragen angeht und nicht irgendwelche Kennzahlen darunter recherchiert und irgendwelche Umweltkonten in Tabellenform abdruckt. Warum seid ihr gemeinwohlzertifiziert? Also muss ja irgendwann mal eine Entscheidung geben. Es gibt ja schon noch die ein oder andere Zertifizierung drumherum, die ihr vielleicht auch erwägt habt.
Tatsächlich kannte ich die GWÜ schon weit bevor die Retail-Gründung anstand oder wir ein Unternehmen waren. Die Grundidee, Gemeinwohlaspekte in das unternehmerische Handeln und in die Entscheidungen mit einzubringen, auch zu quantifizieren, fand ich damals wahnsinnig bestechend. So, und als wir dann das Unternehmen gegründet war, war klar, im Grunde früher oder später werden wir auch gemeinwohlzertifiziert sein, haben uns natürlich dann auch mit anderen Zertifizierungs- oder Messmethoden oder Berichtsmethoden auseinandergesetzt, sind aber zu dem gleichen Schluss gekommen wie du. Die GWÜ bietet eine sehr gute Mischung aus. Die Fragen sind passend, gleichzeitig umfassend. Wir haben da jetzt einen 120 Seiten Bericht geschrieben am Ende, der ja gar nicht dafür da ist, dass man den sich als Bettlektüre irgendwie einmal komplett durchliest. Aber wenn wir eine Frage kriegen, und die Frage kriegen wir zum Beispiel sehr häufig, wie sieht das jetzt aus genau bei der Nachhaltigkeit und der Kompensation, dann haben wir da ein Dokument, was auch schick gemacht ist und was man gut lesen kann, wo wir sagen können, hey, guck dir doch mal Kapitel D3 und E3 an, da findest du einfach die Details, ne? Da weißt du, wie wir es berechnet haben und so weiter. Und dieser Transparenzgedanke, der ist mir an der Stelle auch wichtig und das ist auch hervorzuheben im Vergleich zu anderen Zertifizierungs- oder Labeling-Methoden. Es gibt eben diesen Bericht, der auch öffentlich sein muss und der gleichzeitig bewertet ist. Ne? Also das ist viel wichtiger und relevanter als einen CSA-Bericht, den halt meine Marketingabteilung am Ende des Jahres geschrieben hat, ne, wo dann auch mal dieses und jenes Projektchen vorgestellt ist. Das ist ja ganz nett. Aber hier wird dann zum Beispiel so eine Frage gestellt wie: Die Solaranlagen, die ihr da baut, in die ihr investiert und die so und so viel CO2 einspeisen, stehen die denn überhaupt, diese CO2-Einsparung, steht die in einem relevanten Vergleich zu den CO2-Emissionen, die man hat, ne? Und ja, also bei uns ist das so. Bei uns ist die Einsparung ist noch deutlich höher als die Emissionen, die wir an der Stelle haben. Aber wenn niemand diese Frage stellt und man sieht einfach nur ein Bild von einer schönen Solaranlage, die gebaut wurde, kennt aber das Unternehmen dahinter nicht. So, das ist ein Unterschied, ne? Ja, und deswegen ist die Quantifizierung und die Auditierung an der Stelle ist an der GWÜ einfach ein richtig guter Punkt.
Absolut. Also das sehe ich auch so. Ja, die Fragen sind in der Tiefe einfach super. Bei durchschnittlichen Unternehmen, sage ich jetzt mal, ist der Bericht ja tatsächlich 50, 60 Seiten lang. Bei euch ist es jetzt logischerweise mehr. Das hat auch was mit Engagement zu tun, natürlich. Aber ja, man weiß selber, wo man steht. So eine Art Nachhaltigkeitsscorekarte. Man kann dran arbeiten, wenn man das möchte. Und der wichtigste Punkt für Nachhaltigkeit ist für mich Transparenz und Ehrlichkeit. Ohne das geht es gar nicht.
Ja.
Da wollen wir gerade anfangen damit. Also,
so. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? Dass die Themen sind wirklich weit gefasst. Wir haben jetzt viel über Klimaschutz gesprochen. Bei uns geht es auch viel um Datenschutz, Fairness und Transparenz. Ja. Aber das ist einfach ein großes Tool, wo wir als junges Unternehmen auch eine ganze Menge lernen konnten. Das muss man ja auch mal sagen. Also wir nutzen das auch als Unternehmensentwicklungstool. Ja,
für viele Unternehmen sind die Fragen überraschend.
Ja.
Und habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Genau. Und dann kommt sofort, ist ja aber eigentlich gar nicht so schwer, da was zu ändern. Das ist so, dass ich unterbrochen habe, aber das ist so oft habe ich das.
Das ist auch genau die Erfahrung, die wir gemacht haben. An manchen Stellen hat man schon drüber nachgedacht, weil das halt die eigenen Themen sind. Ja. Und an manchen Stellen denkt man sich, ah krass, nee, stimmt, da sind wir bisher blind, aber cool, dass uns mal jemand drauf gestoßen hat. Und da steckt ja so viel Erfahrung drin. Genau, insofern auf die Gemeinwohlökonomie kann ich ein großes Loblied nehmen.
So, Frage 6. Vitel ist unverkäuflich. Das kennt man jetzt als Unternehmer oder Unternehmerin gar nicht so, weil es wird doch schon viel am Markt auch an Unternehmen verkauft. Ihr seid unverkäuflich. Also, was passiert, wenn jetzt ein Großer aus der Branche kommt und sagt, wir bieten jetzt 50 Millionen Euro Stand heute oder Stand gestern, könnt ihr noch ein bisschen nachverhandeln und dann kommt er auf 60. Was passiert dann, wenn jetzt einer, hat schon mal einer angerufen?
Nicht konkret mit dieser Frage. wir sind da in gutem Austausch. Aber klar, bei allen Gründungen stellt sich am Anfang die Frage auch, in welche Richtung ist man da unterwegs. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Satz von vorhin. Wir sind im Wesentlichen unterwegs in Richtung Nachhaltigkeit und halt nicht jetzt irgendwie in erster Linie ein tolles und exitgetriebenes oder gewinnträchtiges Unternehmen aufzubauen. Natürlich wollen wir Gewinne machen. Wir sind ja auch wir wollen ja Beispielunternehmen sein. Ne? Man soll sich ja auch im Mobilfunk dann daran orientieren können, hey, was machen die denn mit Retail? Krass, die haben ja irgendwie Erfolg. Wir wollen ja diese Branche hinter uns auch herziehen. So. Und natürlich kam von Anfang an die Frage auch wieder auf Messen, hey, was passiert, wenn irgendwann die Telekom kommt? Weil auch da haben wir schon gesagt, wir sind ein Community-Produkt, erzählt von uns. Ne? Und dann ist die Rückfrage, und dann irgendwann kauft euch einer von den Großen. Dann haben wir gesagt, ja, das wollen wir nicht. Und dann hat die andere Person zu Recht gesagt, ja, das haben aber schon viele gesagt. Das ist ja auch okay. Ne? Und auch viele haben ja von einem, ich bin mit großer Vision gestartet, dann irgendwann abgedriftet. So, mittlerweile gibt es einfach ein sehr gutes Konzept, die Purpose Economy oder Unternehmen in Verantwortungseigentum. Tatsächlich ist auch in der Diskussion auf höchster politischer Ebene in Deutschland da eine eigene Rechtsform für zu schaffen von Unternehmen, die zwei Prinzipien umsetzen. Das eine Prinzip ist, man kann keine Gewinne mehr privatisieren. Das heißt, selbst wenn wir jetzt wahnsinnig wie Gewinne machen würden, wir sind gerade im Bereich Break-Even, also noch gibt es diese wahnsinnig hohen Gewinne nicht, aber selbst wenn wir die machen, können wir die nicht mehr ausschütten an die Anteilseigner, also jetzt in dem Fall an das Gründungsteam. Ja. Und damit sind wir auch aus finanziellen Gesichtspunkten unattraktiv für einen Verkauf, ne? Weil egal, wer bei uns die Anteile halten würde, man könnte keine Gewinne mehr daraus abschöpfen. Da ist dann schon die Frage wieder, was würde jemand investieren wollen an der Stelle. Und der andere Punkt ist, dass alle Entscheidungen im Unternehmen, auch formal, also alle Stimmrechte, können nur noch von Menschen gehalten werden, die auch im Unternehmen arbeiten. Also es gibt den Fall nicht mehr, es kommt irgendein externer Investor, eine Investorin und sagt, ich gebe euch so und so viel Geld und kriege dafür so und so viele Stimmanteile. Das gibt es einfach nicht mehr. Das ist in der Satzung festgeschrieben und es gibt Veto-Anteile, die liegen bei der Purpose-Stiftung.
Die sind 1% oder wie hoch?
Genau. Und wenn wir irgendwie dagegen verstoßen wollten und würden uns mit einer GesellschafterInnenmehrheit dafür entscheiden, dass wir jetzt doch Gewinne privatisieren zum Beispiel, weil wir denken, das wäre nett, dann wird die Purpose-Stiftung da einfach Veto gegen einlegen. So, ne? Das heißt, es geht faktisch nicht mehr. Und deswegen ist auch, wenn die Telekom jetzt käme und würde die 50 Millionen bieten und sagen, wir kaufen das jetzt, dann würde die Purpose-Stiftung sagen, nein.
Das heißt am Ende des Tages holt ihr eure Arbeitsmotivation aus der Arbeit und aus dem Thema Nachhaltigkeit was verändern zu wollen und nicht aus der Motivation, ich will viel Geld verdienen. Weil ihr könnt nicht den nehmen und ihr könnt nicht verkaufen. Das heißt, euer Gehalt, darauf reduziert sich ja, ist ja an sich dann auch irgendwo limitiert. Ne? Der wird dann nicht ins Unendliche steigen. Also ist die Motivation eine andere.
Die ist eine andere. Und ich würde auch sagen, natürlich ist das eine andere. Ne? Irgendwie in meinem Mindset würde ich sagen, natürlich arbeitet man für andere Dinge als nur für Geld. Das ist natürlich auch eine Frage des Kontextes. Ne? Viele Menschen sind in der Situation, dass fürs Geld arbeiten der relevante Gesichtspunkt ist. Jetzt in dem Bereich Unternehmensgründung, dieses Unternehmens, dies gibt es nicht, um eine Profitmaximierung voranzutreiben, sondern um die Gesellschaft, diese Welt, wie auch immer, voranzutreiben. So platt das klingt, aber das ist das, was wir damit machen wollen.
Da ist so ein eigenes Podcast-Episode mal. Ja, ja, wir sind ja so aufgewachsen, dass wir für unseren Unterhalt sorgen müssen und dass wir Geld verdienen müssen, bis hin zum Studium, wo das gelehrt wird, dass irgendwie die schwarze Zahl in der Bilanz wichtig ist und alles drumherum ist nicht ganz so wichtig, das ist elementar, die Banken legen den Daumen drauf und üben Druck auf, das ist ja alles das, was die letzten 50 Jahre so passiert ist. Und gibt es mehr so Leute inzwischen, die so denken wie ihr? Weil das ist ja ein gesellschaftlicher Wandel, das ist ja was ganz anderes, das ist eine andere Philosophie.
Es gibt einige, auch Unternehmen, die so denken, ne? Also jetzt die Stiftung Verantwortungseigentum, die das sehr stark vorantreibt und auch in die politische Ebene sehr stark reingeht. Es ist tatsächlich im Koalitionsvertrag der aktuellen Ampelregierung gibt es den Punkt, dass die Gesellschaft mit gebundenem Kapital oder gebundenem Vermögen, so soll die heißen, eine der Gesellschaftsformen werden soll, neben der GmbH und der Genossenschaft und einigen anderen, die es da gibt, sodass viel mehr Leute das auch kennenlernen und wirklich direkt in diese Form von Unternehmen reinstarten können. Aber es gibt auch bekannte Beispiele. Also Ecosia ist ein Purpose-Unternehmen und das schon eine ganze Weile. Und bei denen ist ja der Punkt noch eigentlich viel einfacher zu machen. Ecosia macht relevante Gewinne jedes Jahr und das geht aber eben nicht in die Taschen der Anteilseigner oder Anteilseignerin oder des Gründungsteams, sondern die pflanzen damit einfach wahnsinnig viele Bäume. Oder unterstützen andere Unternehmen, die in dem Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind. Und das ist ja auch als aus der KundInnenperspektive großartig zu wissen. Ich nutze das Angebot, den Service von Ecosia jetzt an der Stelle und doppelt gerne, weil ich weiß, mit all dem, was dahinter passiert, passieren auch noch positive Sachen. Also ne, da findet eben jetzt keine Profitmaximierung oder sowas statt, keine reine. Auch da ist nochmal wichtig zu sagen, Ecosia, wie auch wir, wie all diese anderen Purpose-Unternehmen sind, gewinnorientierte Unternehmen. Wir bewegen uns jetzt nicht völlig außerhalb unseres Wirtschaftssystems. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich schon, an der Stelle, wo wir die Haltung dann ganz
die klar Haltung sehen. Ist eine andere. Ja. Die Eckpunkte sind tendenziell, also verurteilt nicht das bestehende System, sondern ihr ändert die Haltung dazu. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied, ja. Das finde ich auch gut.
Auf jeden Fall.
Aber das wäre echt ein eigener Podcast, weil da könnte ich jetzt viel noch, da tun sich jetzt viele Fragen bei mir auf. Okay, Frage 7. Auch so ein heikles Thema. Ihr wart in Lützerath auf der Demo, also auf der genehmigten Demo. Habt ihr euch nicht irgendwie verbuddelt oder so, gehe ich mal von aus. Ja. Ich habe auf LinkedIn da letztens eine Umfrage gestartet, weil mich selber beschäftigt hat, ob jetzt Unternehmen da auf Demos und Proteste gehen sollen. Die Antworten waren, die ersten 6 Tage war unentschieden. Dann waren es 53% gegen und 47% waren für Demos. Also es war unentschieden eigentlich am Ende des Tages. Ja. Man, das ist jetzt nicht irgendwie, es sind jetzt 40 Leute, glaube ich, die da, aber man hat eine Richtung. Das ja. So. Und mir ging es ähnlich. Ich war auch so, auf der einen Seite will ich, da habe ich auch schon mal einen Text dazu geschrieben und auch schon mal eine Pressemitteilung gemacht. Auf der einen Seite will ich nicht in Verbindung gebracht werden mit Straftätern oder mit Radikalen, weil das ist eine Tendenz, die ja gerade so, da kann man auch schon drüber diskutieren, das wird mal in eine Ecke geschoben, aber mit Straftätern will ich nichts zu tun haben, ich will auch nicht, dass sich Leute festkleben bei der Tour de France und dann kommen 100 Fahrradfahrer und fahren da drüber und verletzen sich im Zweifelfalle, also da würde ich mich eigentlich gern distanzieren davon. Auf der anderen Seite hat die klassische Wirtschaft Lobbyisten 20, 30, 40, 50.000, die überall hocken und überall beteiligt sind und da massiv Politik beeinflussen. Und es ist eine Art Lobbyismus, dass sich Mittelständler, kleinere Unternehmen halt auch zeigen und sagen in so einem Protest, wir sind da dafür oder da dagegen. Und das habe ich jetzt für mich entschieden. Ich finde es gut, wenn es nicht eine Verbindung zu Straftaten hat, weil ich mich... Weil das als klassischer Lobbyismus ja auch schon passiert. Und die Chance haben wir nicht. Ich kann als Einzelkämpfer keinen Lobbyist nach Berlin schicken. Ja. Das wird nicht funktionieren. Aber ja. Ich brauche ja auch eine Art Lobbyismus für dieses Thema. Warum habt ihr das gemacht? Habt ihr eure Mitarbeiter gefragt? Das wäre für mich auch so ein Kriterium, dass ich als größeres Unternehmen sage, ich frage mal meine 250 Mitarbeiter, weil die haben daheim Bekannte und Freunde und müssen das im Zweifel rechtfertigen oder auch nicht. Erzähl mal. War jetzt gar keine Frage, aber erzähl einfach mal, warum ihr da so engagiert seid, wo ihr das wichtig findet. Ja, mach mal.
Ich starte mal bei dem Punkt gesellschaftliches Engagement und Positionierung überhaupt von Unternehmen. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, das braucht es nicht. Unternehmen, ich glaube Milton Friedman war das damals, hat gesagt, Unternehmen sollen sich um ihre Profitmaximierung an der Stelle kümmern, weil das ist die Aufgabe von Unternehmen. Und diese Auffassung teile ich nicht. So wie Privatpersonen und NGOs und Politik am Ende auch Teile dieser Gesellschaft sind, sind Unternehmen ein relevanter Teil dieser Gesellschaft, haben einen relevanten Einfluss und müssen sich deswegen meiner Meinung nach auch zu gesellschaftlichen Themen positionieren. Und in diesem Bereich jetzt Klimaschutz, der für uns natürlich ein besonders spannender ist, andere Unternehmen aber vielleicht in anderen Bereichen, beziehungsweise auch wir in anderen Bereichen, die meisten Diskussionen auf Social Media haben wir zu der Frage, ob wir Gendersternchen verwenden, beziehungsweise mit Menschen, die meinen, wir sollten das nicht tun. Mhm. So, ne? Das ist auch ein Bereich, wo wir sagen, Geschlechtergerechtigkeit ist für uns ein relevanter Punkt. Auch wenn wir mit Gendersternchen wirklich nicht glücklich sind, ist das was wir verwenden, um dieses Thema auf die Tagesordnung zu holen. Und ganz ähnlich verhält sich es am Ende mit Lützerath und dieser Demo dort. Wir haben ein Problem mit dem Klimawandel und das wird immer deutlicher und die Zeit wird immer knapper und wir brauchen mittlerweile offensichtlich auch Methoden darauf aufmerksam zu machen, bei denen ich gut verstehe, dass man sich davon distanziert.
Ja, wobei es ist ja traurig genug, dass man dafür demonstrieren muss, dass man Windräder bauen.
Das ist der Kern der Stimmung auf dieser Demo. Also einmal schön, dass wir alle da sind, ne? Und das war eine wirklich starke Demonstration damit, ob es jetzt am Ende 20, 25 oder 30.000 sind, ist auch ein bisschen egal. Für all die Menschen, die sich da für Klimaschutz engagieren, war das ein sehr erhebendes und starkes Gefühl, da trotz Regen mit all diesen Menschen zu sein. Und auf der anderen Seite war da auch eine ganz große Schwere mit genau dieser Frage, die du stellst: Warum müssen wir hier durch den Schlamm laufen, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir mehr Windräder und Solaranlagen brauchen? Also, ne, wir sind auf der Fahrt dorthin, sind wir am Ahrtal vorbeigefahren. Ne? Und es ist ja nicht lange her, dass alle Leute hier in Deutschland haben diese Flutbilder noch im Kopf. Und dann gibt es einen riesigen Milliarden-Wiederaufbaufonds. Alles richtig. So, ne? An anderen Stellen gibt es gerade große Milliardentöpfe, die für große Projekte gestartet werden. Kann man auch diskutieren. An vielen Stellen würde ich sagen, jetzt auch richtig. Diesen Drive im Bereich Klimaschutz kann ich trotz grüner Regierungsbeteiligung, ich kann ihn erkennen, ich hätte ihn gern noch viel stärker. Und dafür waren wir dort. Um deutlich zu machen, es gibt eben nicht nur Privatpersonen, die sich dort engagieren, sondern es gibt auch relevant Unternehmen, die in diesem Bereich ein Zeichen setzen wollen. Genau, deswegen war uns das wichtig und unsere Mitarbeitendenschaft geht da sehr d'accord. Also, ne, wir waren da jetzt auch nicht als Gründungsteam
ja, Geschäftsführung alleine, sondern... Das glaube ich jetzt bei euch, keine Frage.
Wir waren da mit vielen Leuten und das ist tatsächlich auch was, ne, jetzt sind wir wieder hier, mit 6 Leuten waren wir da. Und einige hier haben gesagt, hey, danke, dass ihr das gemacht habt. Und bei ganz vielen Leuten in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch, ne, Lützerath ist ja jetzt von hier Freiburg schon auch eine Ecke weg, haben die Leute gesagt, hey, danke, dass ihr da wart und uns auf eine Art mit vertreten. Wir haben hier im Container, letzte Woche kam jemand vorbei, hat uns Kuchen gebracht. Kannten wir nicht die Person vorher und sagte, hey, ihr wart in Lützerath, ihr wart da für mich mit demonstrieren, danke dafür. Ja. Und ne, da stellen wir schon dann auch fest, diese Art der Positionierung ist einfach gesellschaftlich relevant und diesen Standpunkt wollen wir machen.
Nico, wir lassen das jetzt so stehen. Vielen Dank für das Gespräch.
War mir eine Freude. Vielen Dank dir.